Vielen Dank für die tolle Musik. Jan, ein Hauptthema der Adventszeit überhaupt ist ja Hoffnung. Man sieht jetzt die Lichter wieder überall, das soll auch ausdrücken, es ist Hoffnung. Da ist Dunkelheit, aber es gibt auch Licht. Das sehen wir ja auch an unserem Adventskranz. Und Hoffnung ist etwas, was man immer braucht. Brauchen nur die Nachrichten anzuschalten und dann hören wir, was alles in der Welt passiert. Corona rauf und runter sowieso. Jetzt überlegen wir mal, seit Februar hat uns Corona im Griff und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Wir sind dankbar, dass da ein Mittel gefunden wurde und Impfungen irgendwann stattfinden können, aber wie das alles genau sein wird und wie lange das dauert, man weiß es nicht. Die Unruhen gehen auch weiter. Das nimmt Corona keine Rücksicht drauf. Die Auseinandersetzungen in Äthiopien, die Spannungen im Kaukasus, die Spannungen zwischen Iran und Israel, alles Sachen, die jetzt passieren und das alles in dieser Corona-Zeit und die Überschwemmungen und Stürme, die es jetzt gab in Mittelamerika, wo auch viele unserer Kirchen betroffen waren. Oder auch ganz persönlich kennen wir Leute, die vielleicht durch Corona betroffen sind oder andere Krankheiten, an anderen Krankheiten leiden, vielleicht auch Arbeitslosigkeit, sonstige Familienherausforderungen. Hoffnung ist wirklich ein Thema, was wichtig für uns und für unsere Welt ist. Aber das war ja schon immer so, auch zur Zeit der Geburt Jesu. Und ich möchte, dass wir uns so ein bisschen an die Geschichte erinnern, um was es da so alles geht. Und ich möchte jetzt mal durch die ganze Geschichte da ein bisschen durchführen. Es war eine Zeit, auf der eine große Erwartung auch lag, dass nämlich der lang versprochene und ersehnte Messias kommen sollte, dass Gott doch eingreift. Israel war zu der Zeit ja besetzt. Vorher waren die Griechen da, jetzt waren es die Römer. Und sie haben einfach drauf gewartet. Man lebte in relativer Frieden, muss man sagen, hatte gewisse Freiheiten, auch religiöse. Man sprach damals vom sogenannten Pax Romana, der römische Frieden. Solange man die Römer als Besatzungsmacht anerkannt hat, konnte man so mehr oder weniger auch seinen Religionen nachgehen. Aber zu welchem Preis? Ja, man musste da immer Kompromisse schließen und konnte sich aber auch nie ganz sicher sein, wenn die Römer dann doch sagen, nee, geht jetzt doch nicht. Und Israel wollte doch frei sein. Sie waren doch das verheißene Volk Gottes, waren im verheißenen Land. Wo ist das jetzt? Und das waren die Fragen, die sie alle auch damals umgetrieben haben. Gott hatte doch einen Plan mit ihnen, aber das schien alles so weit weg. Aber man hielt an der Verheißung fest. Gott selbst würde eingreifen. Gott wird den Messias, den Retter, schicken und er wird sein Volk befreien. Er wird ihnen helfen, ihre Bestimmung zu erfüllen, nämlich ein Segen für die Welt zu sein, wie er es schon Abraham versprochen hatte. Und obwohl es im Moment nicht danach aussah, wusste das Volk Israel dennoch, dass Gott immer wieder auch eingriff, gerade in Momenten, wo man es nicht gedacht hatte. Denken wir schon bei Mose, beim Auszug aus Ägypten, hätte doch keiner gedacht. Die Ägypter waren doch so mächtig und hatten alles im Griff und dann gab es doch dieses Wunder des Auszugs. Genauso zur Zeit von Josua, als man das Land einnahm. Das Volk Israel war immer in der Minderheit, waren immer die Außenseite. Später erlebten sie immer wieder Gottes Eingreifen gegen schier übermächtige Gegner. Gideon mit einer kleinen Gruppe konnte den Feind besiegen oder David und Goliath. Die Geschichte kennen wir gut. Immer wieder vollbrachte Gott Wunder und errettete sein Volk. Aber die letzten paar hundert Jahre waren das nur noch Geschichten irgendwie aus alten Zeiten. So erlebten sie Gott nicht. Und viele hatten auch schon die Hoffnung aufgegeben, aber manche hielten daran fest. Und mitten in diese Situation kommt dann diese Nachricht, dass Gott zu seinem Volk kommt, dass er den Messias, den Retter der Welt schickt. Und das ist eben auch unsere Bibelstelle, die möchte ich noch mal kurz lesen, im Matthäusevangelium, hier Kapitel 1, wo diese Verheißung gerade auch der Maria gegeben wird. Und genau, ab Vers 20 im Kapitel 1. Und das war ja so, da hat dann der Josef erfahren, was passiert. Und als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau. Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, und da zitiert er Jesaja Kapitel 7, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Diese Nachricht kam mitten in diese Situation hinein. Aber es kam alles ein bisschen anders als erwartet. Man hatte erwartet, dass der Messias kommen würde, vielleicht in Jerusalem einzuziehen mit einem mächtigen, als mächtiger Krieger oder so, aber davon ist hier gar nicht die Rede. Es war keiner da, der irgendwie dann Cäsar die Stirn bot, wie das bei Mose war und Pharao. Nein, die Erfüllung der Hoffnung begann an unbedeutenden Orten und mit unbedeutenden Menschen. Engel sprachen mit einer jungen Frau, ihrem Verlobten, einem Zimmermann. Dann wurde das verheißene Kind in einer kleinen Stadt in einem schmutzigen Stall geboren und die ersten, die davon erfuhren, waren die Ausgegrenzten des Volkes, die Hirten. Damals hieß es, wer nichts wird, wird Hirt. Ja. Aber groß geändert hatte sich noch gar nichts. Im Gegenteil, die fleischgewordene Hoffnung dann in Jesus musste als nächstes das Land verlassen und einige Jahre im Asyl verbringen. Der Sohn Gottes, der Retter der Welt, wurde Flüchtling. Und selbst als die Familie zurückkam, änderte sich noch gar nichts. Der Junge machte eine Ausbildung zum Zimmermann und circa 30 Jahre verbrachte er sein Leben, wie die meisten anderen jungen Männer zu dieser Zeit auch, bei der Mama. Wie war das da mit der Hoffnung? Sie war angekündigt, wurde geboren, hatte Hand und Fuß, aber wo war das jetzt? Was war mit der Hoffnung passiert? Und was würde damit passieren? Die Geschichte schien dann Dynamik zu gewinnen, als dieser junge Mann, als Jesus dann anfing, öffentlich aufzutreten, zu predigen, Wunder zu vollbringen, Menschen zu heilen. Eine ganze Reihe Leute bestaunten ihn und fragten sich, das scheint doch der Messias zu sein. Und er behauptete es sogar von sich selbst. Doch viele, die meisten, blieben dennoch skeptisch. Einige waren so skeptisch, dass sie ihn aus dem Weg haben wollten. Und dabei waren sie so erfolgreich, dass am Höhepunkt seines Auftretens er dann an ein Kreuz geschlagen wurde und starb. Die Hoffnung, die Licht bringen sollte und wollte, wurde in ein dunkles Grab gelegt. Was für eine Geschichte über die Hoffnung. Am Tag seiner Geburt erstrahlte die Nacht durch den Glanz des Sterns und der Engelschar. Am Tag seines Todes, lesen wir, wurde alles finster und dunkel. War es das jetzt? Es hat doch noch gar nicht richtig angefangen und da schien es schon vorbei zu sein. Aber wie wir wissen, war es das eben noch nicht. An der dunkelsten Stelle der ganzen Geschichte, nämlich im Tod, geschieht etwas Ungeheuerliches, etwas Unerhörtes, das größte Wunder aller Zeiten. Gott erweckt Jesus von den Toten. Und das war nicht nur eine Wiederbelebung, das hat es ja schon immer mal gegeben. Nein, hier ging es um Auferstehung, um den Sieg über den Tod. In dieser schier aussichtslosen, hoffnungslosen Situation wird auf einmal der ganze Heilsplan Gottes sichtbar. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu wurden Sünde, Tod und Teufel überwunden. Die Erlösung, von der die Propheten und die Schrift so lange gesprochen hatten, wurde gerade in diesem Geschehen wirklich und wahr. Die Hoffnung, auf die Israel so viele Jahre gewartet hatte, und das war jetzt klar, war nicht nur ein Ereignis, ein Wunder, so irgendwie ein besonderes Eingreifen Gottes, nein, diese Hoffnung hatte jetzt einen Namen. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Die Hoffnung hatte einen Namen, denn sie war jetzt eine Person, Jesus Christus. Okay, mag jetzt vielleicht manch einer sagen, das kennen wir schon, aber was heißt das? Was bedeutet das wirklich auch gerade heute und jetzt? Warum ist es wichtig, dass die Hoffnung einen Namen hat und eine Person ist? Aber denken wir nochmal drüber nach. Ich möchte uns so ein bisschen mitnehmen auf dieser Reise. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo wir Hoffnung brauchen, wie zu allen Zeiten eigentlich. Alle Menschen brauchen Hoffnung zum Leben. Die meisten Menschen sind der Meinung, dass wir Hoffnung haben oder bekommen können, wenn sich die Umstände im Leben ändern. Wenn das mal anders wird, wenn ich doch mal den Job habe oder das Haus oder das Auto fahre oder die Lebenspartnerin oder wenn das passiert, dann wird doch alles gut sein. Aber ist es auch so? Haben wir mehr Hoffnung, wenn sich die Umstände ändern? Schauen wir mal auf unser eigenes Land. 2020, es sind dieses Jahr genau 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. 75 Jahre Frieden hat es in diesem Land noch nie gegeben, hintereinander. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war ja alles zerstört. Ich finde jetzt interessant, so manche Berichte und Reportagen, die da auch im Fernsehen zu sehen sind. Also ich finde es immer interessant, bin sowieso an Geschichte interessiert. Und wie die Leute und vor allen Dingen auch die Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg da angepackt haben, das wieder aufgebaut haben und Hoffnung hatten. Hoffnung auf Wohlstand und Freiheit, dass sich was ändert. Und das ist ja dann auch passiert. Aber jetzt 75 Jahre danach, und wir haben Wohlstand, uns geht's gut, aber haben wir mehr Hoffnung? Ich weiß es nicht. Und hier möchte ich eine These aufstellen. Ich glaube nicht, dass die Hoffnung in erster Linie von unseren Umständen abhängt. Die Umstände sind natürlich wichtig. Wenn ich krank bin oder wenn ich gesund bin, gehe ich ein bisschen anders damit um. Aber die Umstände allein sind doch nicht dafür verantwortlich. Ich glaube vielmehr, dass Hoffnung etwas mit meiner Haltung und meiner Lebenseinstellung dann zu tun hat. Hoffnung hat etwas damit zu tun, dass ich gerade in einer schwierigen Lage, also sozusagen im Tunnel, wenn alles dunkel ist, dass ich da glaube, dass es Licht gibt, dass ich gerade da Hoffnung auch habe, dass ich Rettung erfahren kann. Vielleicht nicht immer von den Umständen, aber in den Umständen. Das ist eine Haltung, eine Lebenseinstellung. Nun, das hören wir ja auch manchmal, so positives Denken. Du musst nur positiv denken, dann wird alles gut. Das meine ich jetzt hier nicht. Was ist das für eine Lebenseinstellung? ich weiß, dass es Rettung gibt. Oder besser gesagt, ich weiß, dass es einen Retter gibt. Und dieser Retter hat eben einen Namen, Jesus Christus. Das ist doch die zentrale Botschaft der Bibel. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium, das Gott uns gegeben hat. Als Christen dürfen wir diese Erkenntnis haben. Wir haben das gehört und dürften es auch persönlich erleben. Wir dürfen nämlich diese Hoffnung persönlich kennenlernen, in unser Leben einladen. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Als Christen dürfen wir Hoffnung haben, weil wir nicht nur an Errettung glauben, sondern den Retter kennen. Jesus Christus. Und so schreibt Paulus deswegen dann an Timotheus im ersten Timotheusbrief, im ersten Vers, im ersten Kapitel, dass er der Botschafter der guten Nachricht sei von Gott, unserem Retter und Jesus Christus, Achtung, der unsere Hoffnung ist. Und Paulus hat diese Hoffnung, obwohl seine Umstände wenig hoffnungsvoll waren. Er war im Gefängnis oder zumindest unter Hausarrest. Aber selbst als er in Freiheit war und diese Botschaft verkündete, da wurde er verfolgt, erlebte Schiffbruch, Steinigung, erlitt sogar an einer schweren Krankheit. Und trotzdem hatte er Hoffnung. Denn die Hoffnung war nicht von den Umständen als erstes abhängig, sondern von seiner Beziehung, die er selbst zu der Hoffnung, zu dem Retter hatte. Das glaubte Paulus von ganzem Herzen. Das war seine Lebenseinstellung. Und das hat er auch wunderbar ausgedrückt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wo er sagt, um was es dann geht, letztendlich. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Schrecken? Der Tod hat die Macht durch die Sünde, deren Herrschaft wir durch das Gesetz erkennen. Aber gelobt sei Gott, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Hoffnung hat einen Namen, Jesus Christus. Heißt das aber, dass wir als Christen immer Hoffnung haben, dass wir nie Momente der Hoffnungslosigkeit erleben? Das glaube ich nicht, das wissen wir ja selbst, auch aus unserem Leben. Jeder von uns kennt Zeiten, kürzere oder längere Zeitabschnitte, wo wir Hoffnungslosigkeit erleben, weil Umstände eben auch anders sind, Sachen uns getroffen haben. Und wie gehen wir damit jetzt um, als hoffnungsvolle Menschen? Gerade wenn alles so schief zu laufen droht und wir nicht mehr ein- noch auswissen. Wie ist es dann mit der Hoffnung? Nun, die Geschichte mit Jesus, die hört da ja noch nicht damit auf, dass wir wissen, dass die Hoffnung einen Namen hat und dass wir diese Hoffnung auch persönlich kennenlernen dürfen. Das ist die Grundlage, das ist ganz wichtig, das ist die Grundvoraussetzung. Aber es geht weiter, weil die Hoffnung einen Namen hat, weil Jesus die Hoffnung ist, bleibt die Hoffnung nicht nur bei mir stehen, sondern Hoffnung muss weitergetragen werden. Das ist ein grundsätzliches Prinzip der Hoffnung. Sie muss weitergegeben werden, damit andere Hoffnung auch erleben können. Hoffnung braucht Hoffnungsträger. Wenn wir Zeiten der Hoffnungslosigkeit erleben, dann brauchen wir Hoffnungsträger, die uns mittragen, die uns Hoffnung vermitteln, die für uns und mit uns beten, die uns Jesus Christus ganz nah bringen. Denk mal drüber nach, wenn wir Jesus Christus, die Hoffnung, persönlich kennenlernen, dann werden wir Christen. Und dieser Name Christ wird Teil unseres Lebens, unseres Seins. Und die Hoffnung Jesus Christus verändert uns. Und das muss Auswirkungen haben, auch nach außen hin. Wir werden zu Hoffnungsträgern. Hoffnung hat immer so eine wechselseitige Wirkung. Wir dürfen von anderen Hoffnungsträgern Hoffnung vermittelt bekommen und wir wiederum werden für andere zu Hoffnungsträgern, die Jesus anderen nahe bringen. Hoffnung hat einen Namen, bekommt hier noch eine weitere Bedeutung. Wenn wir als Christen Hoffnungsträger sind und andere Hoffnung durch uns erfahren, dann ist es auch mit unserem Namen verbunden. Hoffnung hat einen Namen, kann dann auch bedeuten, dass andere Menschen Hoffnung erleben durch Dennis und Willi und Manfred und Sabine, Elke, Heiko, Petra, Hartmut, Deborah, wie sie alle heißen, wie ihr alle heißt. Weil wir zu Hoffnungsträgern werden, die Jesus Christus weitergeben. Ich möchte es an einem persönlichen Beispiel illustrieren. Es war die Weihnachtszeit 1986, ja, das ist schon ein bisschen her. Martina und ich wohnten zu dieser Zeit zu unserem Studium in den USA, in Kansas City, mit zwei kleinen Kindern. Wir hatten schon eine Tochter hier in Deutschland, die wir mitgenommen haben, die war zwei, und dort wurde im April dann 86 unsere zweite Tochter, die Katrin, geboren, war dann 8 Monate alt. Und kurz vor Weihnachten, da wurde Katrin auf einmal krank. Sie aß und trank nicht mehr und quengelte, was wir von ihr gar nicht so kannten. Natürlich sind wir zum Arzt gegangen, aber der konnte keine körperliche Krankheit feststellen. Gingen wir wieder nach Hause und für ein paar Tage haben wir natürlich darauf geachtet, dass er immer trinkt. Und haben sogar mit so einer Spritze Wasser da gegeben. Aber es wurde nicht besser. Dann kam der 23. Dezember. Ich habe neben dem Studium dann abends in einem Krankenhaus gearbeitet und habe da geputzt. Und bin kurz vor Mitternacht dann nach Hause gekommen am 23. Und Martina war noch mit der Katrin unterwegs, die immer noch so geweint hat. Und die Martina war dann fix und fertig, hat den ganzen Tag mit ihr da rumgemacht. Ich habe gesagt, weißt du was, ich nehme sie einfach mal auf den Arm, ich trage sie rum, leg du dich einfach hin. Und ich bin dann mit ihr rumgelaufen und auf einmal denke ich, boah, das ist ja alles nass. Und ich nehme die Kleine und sehe, ich bin voller Blut. Mein Arm, das Hemd. Und dann habe ich natürlich die Martina wach gemacht. Wir haben die Dorothee geschnappt, unsere Älteste. Alle ins Auto und gleich ins Krankenhaus gefahren. Dort wurde sie untersucht, so grundversorgt, gleich in Infusion gelegt. Und da war die Nachtschwester. Und die habe ich dann auf einmal gekannt. Ich wusste gar nicht, dass sie da arbeitet. War auch eine Kommilitonin, eine Studentin dort auf dem Seminary, bei dem ich war. Und sie hat als erstes gefragt, wo seid ihr denn versichert? Und wir hatten so eine Krankenversicherung für Arme. Das ist ja in den USA ein bisschen anders wie hier. Und die hat gesagt, das ist zwar das nächste Krankenhaus hier für euch, aber das könnt ihr euch hier nicht leisten. Ihr müsst ins Children's Mercy Hospital. Das ist ein Krankenhaus für Arme und Ausländer sozusagen. Und da hat die uns hingeschickt. Und dann haben wir die Katrin gerade so geschnappt. Und Dorothee ging noch mal eine halbe Stunde, sind wir dann in das andere Krankenhaus gefahren. Der Arzt hat uns gesehen und hat gesagt, es ist höchste Eile geboten, eine Notoperation sei notwendig. Inzwischen war es ja schon der 24. Dezember. Und er teilte uns mit, dass wir nichts tun könnten und sollten nach Hause fahren. Aber Martina hat gesagt, ich gehe hier nicht weg, ich bleibe hier. Das ging dann auch. Aber ich bin dann mit Dorothee nach Hause gefahren. Haben wir ein paar Stunden geschlafen. Es war ja der 24. Meine Eltern wohnten hier in Geislitz. Es ist ja 7 Stunden Unterschied. Als ich dann angerufen habe am Morgen, war es hier schon der Nachmittag. Die wollten sich gerade aufmachen zum Gottesdienst. Und dann habe ich gesagt, Folgendes ist passiert. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es genau aussieht, aber wir hatten diese Notoperation. Und damit war ihr Weihnachten hier eigentlich auch gelaufen, sozusagen. Jetzt mussten wir aber immer noch warten, was dann passiert war. Ich bin dann wieder mit der Dorothee ins Krankenhaus gefahren und haben wir dann erfahren, was passiert war. Und zwar hatte sich ihr Darm, was bei kleinen Babys passieren kann, ineinander verschlungen und es gab einen Darmverschluss. Und bei der Operation mussten die ein Stück vom Darm entfernen, konnten das aber wieder alles zusammennähen, sodass keine Spätfolgen oder sonst irgendetwas zurückgeblieben wären. Aber das konnte er da noch nicht genau sagen. Gesagt, die nächsten Stunden sind noch entscheidend. Wir können jetzt nicht sagen, wie das alles sich entwickelt. Dann ist aber noch Folgendes passiert. Während Dorothee und ich dann zurückgefahren sind und Martina alleine war und Katrin gerade aus dem OP aber noch da schlief und Martina einfach bei ihr zusammen war und wir dann zurückkamen, sah ich, dass einer meiner Professoren auf einmal da war. Und der hatte Martina erstmal Frühstück gebracht, die hat noch gar nichts gegessen gehabt und die musste dann all diese Papiere ausfüllen da überhaupt und da war sie auch völlig überfordert. Mit den Sorgen, die sich gemacht haben, hat er gesagt, lass mich das mal alles machen. Er hat da sich hingesetzt und hat da, wie lange die Papiere da ausgefüllt, bis ich dann kam. Aber das war noch nicht alles. Dann ging er, dann kam ein Weihnachtsmann, die haben extra an Weihnachten dann extra Weihnachtsmann, der dann von Zimmer zu Zimmer geht, weil es sind ja einige Kinder, die es dann gerade auch an Weihnachten im Krankenhaus sind, der verteilte Geschenke. Die von Firmen für Kinder im Krankenhaus gestiftet wurden. Und Katrin bekam dann so viele Geschenke, wie wir uns das nie hätten leisten können an diesem Weihnachten. Das sind gar noch für Dorothee gewesen. Und das Krankenhausformular, das Krankenhauspersonal hat uns dann auch noch mitgeteilt, hier bei uns im Krankenhaus ist es so, wenn Sie jetzt mit Ihrer Versicherung können Sie besondere Anträge stellen, für einkommensschwache Personen und für Ausländer. Da gibt es so ein paar Programme. Müssen halt so ein paar Formulare ausfüllen. Das habe ich dann auch gemacht. Also die haben uns da geholfen, haben uns gleich beraten. Und Katrin erholte sich dann so gut, dass wir dann auch bald nach Hause gehen konnten, nach 5 Tagen. Unsere Kirchengemeinde hat sich so um uns gesorgt. Die ist dann zu uns gefahren, hat uns jeden Tag Essen gebracht. Auch die ersten Tage, die waren ständig da. Die haben nämlich auch gesagt, das ist eine junge Familie, kommen aus dem Ausland, müssen wir hier helfen. Und während wir das alles in den USA erlebten, sprach dann an Heiligabend ohne unser Wissen der Peter Ullinger, den ja ihr, glaube ich, auch gut kennt, und wer es nicht weiß, er ist mein Cousin. Seine Mutter und mein Vater waren Geschwister. Und meine Eltern, als sie dann zum Heiligabend sind, die dann immer auch mit zur Tante Anna dann rübergegangen. Und dann haben die das erzählt. Und da waren natürlich, alle waren da schwer betroffen. Und dann hat der Peter Folgendes gemacht. Er hat dann gesagt, wisst ihr was? Wir beten jetzt mal hier miteinander für die. Und er hat dann einfach mit der ganzen Gruppe, die dann da war, gebetet. Meine Eltern haben mir dann später gesagt, dass es auf der einen Seite schreckliche Weihnachten waren, so weit weg zu sein von allem. Auf der anderen Seite haben sie da in dieser Situation einen Frieden erfahren, eine Gegenwart, die sie so nie gekannt hatten und erlebt haben. Einen Monat später kriegen wir eine Rechnung vom Krankenhaus. $9.000. Zu der Zeit war der Dollar noch 4 Mark wert. Ja? 36.000 Mark. Wir wissen noch, wie viel Geld das war. Und wir besaßen auf unserem Konto $500. Und ich habe Industriekaufmann gelernt und ich habe schnell festgestellt, das passt nicht ganz. Ja? Wie machen wir das? Da waren wir auch ziemlich dann unter Druck. Auf einmal bekommen wir dann von dem Krankenhaus ein weiteres Schreiben, wo die dann sagen, ihr habt doch diese Formulare ausgefüllt und da haben wir jetzt festgestellt, ihr seid für verschiedene Programme da in Frage gekommen und von den 9.000 Dollar sind 8.500 abgedeckt. 500 Dollar waren da noch. Und das ging ja über Monate, hat sich das hingezogen. Das war so ein Auf und Ab. Natürlich, wir waren vor allen Dingen froh, dass Katrin das so überlebt hat, aber die ganze Zeit auf und ab. Aber in dieser furchtbaren, hoffnungslosen Situation, wo immer wieder Stress da war, dürften wir immer wieder und zu unterschiedlichen Zeitpunkten Frieden und Hoffnung erleben, weil da unterschiedliche Hoffnungsträger da waren. Gott war bei uns, hat uns einen Frieden gegeben. Aber da waren auf einmal andere Menschen, die diesen Frieden weitergegeben haben. Eben die Krankenschwester, die uns geholfen hat, ins richtige Krankenhaus zu gehen. Der Dr. Harvey Finlay, der uns das Frühstück brachte und der Martina geholfen hatte. Der Krankenhaus-Weihnachtsmann, der Geschenke verteilte. Die Ärzte, das Personal, die sich wirklich ganz toll um uns gekümmert haben, einfach ihren Job getan haben, aber doch ein großer Segen waren. Geschwister aus der Gemeinde, die sich um uns gekümmert haben. Der Peter Ullinger hier in Deutschland, der mit unseren Eltern gebetet hat. Mitten in dieser Situation dürfen wir Hoffnung erleben, weil da Menschen waren, Namen, die Hoffnungsträger geworden sind. Hoffnung hat einen Namen. Jesus Christus. Und jetzt die Frage, hast du diese Hoffnung auch persönlich erfahren und erlebt? Und Hoffnung hat einen Namen, sie will auch deinen Namen annehmen und durch dich wirken. Bist du auch bereit dazu, dürfen Menschen durch dich Hoffnung erleben? Das ist die gute Nachricht. Nicht nur zur Advents- und Weihnachtszeit, sondern zu allen Zeiten. Hoffnung hat einen Namen. Amen.